Guten Morgen. Zu unserem letzten Sonntagsgottesdienst in diesem Jahr. Wir haben noch einen Gottesdienst am Mittwoch, ein Silvestergottesdienst um 16 Uhr, aber es ist der letzte in diesem Jahr. Sonntagsgottesdienst in diesem Jahr. Und ich möchte mal mit einem Bild beginnen. So. Ja, der Bildschirm hier vorne ist nicht an. Das kann keiner da. Okay. Also, die Frage, die ich heute mal gern stellen würde, sehen wir klar? Ihr kennt es vielleicht manchmal, diese Frage vom Sehtest beim Augenarzt. Ne? Können Sie diese Zeile lesen? Ich werde jetzt auch, wenn ich gleich den Bibeltext vorlese, die Brille hochheben, weil ich sehe es so mit dieser Brille nicht klar. Wir kennen das vielleicht auch von der rosaroten Brille, wenn man verliebt ist. Da, wo alles noch in Ordnung ist, dieser perfekte Mensch sich mir zugeneigt hat. Und irgendwann ist die rosarote Brille nicht mehr da. Und man sieht dann vielleicht klar und dann stellt sich auch raus, ob es Liebe ist. Ne? Oder manchmal machen wir uns auch etwas vor, wo wir vielleicht manchmal Dinge haben und dann nicht klar sehen wollen, weil wir einfach sagen, ich kann mir das nicht eingestehen und ich weiß nicht, was draus wird oder was dann passiert. Sehen wir klar in manchen Dingen oder sehen wir manche Dinge bewusst oder unbewusst unscharf in unserem Leben? Ums Sehen und Erkenntnis soll es heute gehen. Und ich möchte es heute euch durchaus zumuten, einen längeren Text zu lesen. Und der steht in Johannes 9, 1 bis 41. Und ich möchte ihn einfach mal vorlesen. Lehnt euch zurück, genießt es, ist eine schöne Sache, Gottes Wort. Und ich möchte es in aller Ruhe euch lesen. Johannes 9. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke sehen, dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf den Boden, bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in den Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, sondern er ist von ihm ähnlich. Er sagt es, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig, salbte meine Augen und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihm, er legte einen Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war ein Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn. Er ist mündig, wird selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen ihn nun zum zweiten Mal, den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt's nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, und von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn er das nicht von Gott wäre, so könnte er es nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach zu ihm: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Und er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus spricht zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprach zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr blind wärt, so wert hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sind daher, da bleibt eure, und daher bleibt eure Sünde. Es fängt schon ganz knackig an. Es ist ein sehr intensiver Text. Und ich möchte mit euch so die Dinge mal betrachten. Und sie kommen dran vorbei. Wir können es nochmal zusammenfassen. Ne? Jesus heilt diesen Blindgeborenen. Ne? Wir sehen das. Er hat dann dieser Blindgeborene ein Verhör durch die Pharisäer. Und am Ende kommt der Blindgeborene zum Glauben. Oder wir könnten auch sagen, er wird wahrlich sehend. Und das ist ja oft die Doppeldeutigkeit, die wir auch in diesem Text haben. Es war übrigens schon im Alten Testament auch immer ein Doppelsinn mit der Blindheit. Man kann nicht klar sehen, man sieht nicht, was eigentlich wirklich, um was es wirklich geht. Das haben wir zum Beispiel beim Opferritus, wo Gott sagt: Ich brauche eure Opfer nicht. Beschneidet eure Herzen, aber nicht äußerlich. Ihr beschneidet euch und geht trotzdem zu anderen göttlichen Events und wollt da mitfeiern, obwohl es gar nichts mit mir zu tun hat. Es ging immer um die persönliche Beziehung, um das klare Sehen auf Gott. Das Interessante hier finde ich, die Jünger laufen an dem Blinden vorbei und dann kommt diese Frage auf, ne? Wer hat Schuld, wer hat gesündigt? Das war zu der Zeit allgemeines theologisches Denken, dass wenn du irgendetwas als Blindheit hattest oder irgendein Defizit, war das die Strafe Gottes. Ne? Ein Rabbiner hat zu der Zeit geschrieben: Es gibt keinen größeren Kummer und keine schwere Leiden als blinde Augen. Und das wurde genommen als Sünde. Ne? Und dann haben wir es schon, ne? Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Also sozusagen, dass die Blindheit des Kindes, weil er war ja blind geboren, schon eine Strafe war, weil die Eltern gesündigt haben. Das geht übrigens auf Esau und Jakob zurück, die sich ja schon Mutterleiber gezofft haben. Und dann sagten die, dann haben die so, ja, Esau war schon voll dabei, sein Bruder im Mutterleib. Und dann ist klar, da ist schon was ganz schief gegangen. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist alttestamentliches Denken. Aber lasst uns doch mal ehrlich sein, haben wir das nicht vielleicht auch schon gedacht in mancher Situation unseres Lebens? Womit habe ich das verdient? Vielleicht haben wir uns auch schon mal gefragt, wenn was passiert ist, was habe ich getan? Habe ich vielleicht gesündigt? Habe ich mich gegen Gott gestellt? Ich weiß nicht, diese Frage kam vielleicht immer mal wieder auf. Und diese Sache, wer hat gesündigt? War ich das? Jemand? Und vielleicht stellst du das immer die Frage, ne, das straft mich Gott. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich kann sagen, wir leben in der Gnadenzeit und Gott straft nicht, weil alle Strafe liegt auf ihm. Und diese Strafe ist Avon im Hebräischen, und das heißt, auch die Konsequenzen eines sündigen Handelns liegt auf ihm. Dass Gott erzieht und dass Gott auch manchmal eingreift in meinem Leben, auch durch Geschwister, auch mich ermahnt, das ist was anderes. Aber es ist keine Strafe für sündhaftes Handeln. Und ich finde es so interessant, dass Jesus ja was ganz anderes macht. Er spricht da gar nicht großartig über die Strafe, sondern er bringt es gleich auf eine ganz andere Ebene. Nicht die Frage nach dem Warum. Und das finde ich so spannend, weil als dann Jesus anfängt mit der Heilung, ne? Er sagt, die Werke Gottes sollen zum Vorschein kommen. Er diskutiert gar nicht, wer eventuell was falsch gemacht hätte. Und wenn es jemand gewusst hätte, dann wäre es ja Jesus. Also wenn jemand gewusst hätte, was da schiefgelaufen wäre, warum er eventuell blind sein könnte, ich, ganz viel Konjunktiv in dem Satz, dann hätte es ja Jesus sein können. Aber er bringt es gleich auf eine ganz andere Ebene. Die Werke Gottes sollen zum Vorschein kommen. Wir sind manchmal so mit der Warum-Frage behaftet, so damit beschäftigt, dass wir nicht mehr auf den einen klaren Blick haben, der eigentlich alles in der Hand hält. Leid wurde uns in dieser Welt nicht erspart. Es ist so. Das steht nicht in der Bibel. Aber es wurde viele gute Verheißungen gegeben. Und das ist es ja dann. Ne? Und dann dieses, Jesus sagt, schau auf ihn. Wir kommen noch gleich dazu, was es bedeutet, ihn auch zu verherrlichen in so einer Situation. Und wie macht man das praktisch auch in aller Abhängigkeit zu ihm? Aber diese Frage, ne, nach dem Leid, warum, wieso, weshalb, das wird dich keinen Schritt voranbringen. Es werden nur neue Fragen sein und wahrscheinlich auch neue, unangenehme Antworten geben. Und sind wir ehrlich, es wird wahrscheinlich auch keine Antwort dabei rauskommen, die sagt, ah ja, jetzt macht es für mich Sinn, jetzt ist alles wieder gut. Jesus bringt die Sache schnell auf eine andere geistliche Ebene und er fängt dann an, ihn zu heilen. Und es ist ganz spannend, wenn man das verfolgt. Er macht einen Teig. Und wir haben ja den Text gehört, das war ein Problem, dieser Teig zu machen. Und ich finde es jetzt so spannend, vielleicht haben wir uns schon mal gefragt, ne, wenn wir Heilungen in der Bibel betrachten, auch gerade Blindgeborene oder auch Blinde, Jesus hat ganz unterschiedlich geheilt. Manchmal reicht ein Wort, manchmal hat er es nur berührt und plötzlich waren die Leute geheilt. Hier macht er einen Teig. Klar, das Ziel ist klar, wo er hin will damit. Er will in die Diskussion auch über ihn mit den Pharisäern. Und wisst ihr, wir haben uns vielleicht manchmal schon mal gefragt, warum handelt Gott so in meinem Leben? Bei meinem Bruder, bei meiner Schwester handelt er oft anders, ne? Manchmal ganz liebevoll, manchmal ganz sanft in Watte gepackt und bei mir manchmal. Das Interessante für mich ist, dass wir das immer nur sehen, was gerade ist, aber Gott schon 2, 3 Schritten weiter denkt. Er weiß, wo er damit hin will in deinem Leben, auch wenn wir es nicht erkennen können in diesem Moment. Und ich finde es auch spannend, dass bei Gott kein Schema F gibt. Wie er heilt, das macht er, wie er will. Es geht nämlich nie um die Methode. Es geht immer um den, der es macht. Halten wir uns auch bitte nicht an Methoden auf. Ne? Das hat so funktioniert geistlich, also mach es so. Halt dich an den, der die Quelle des Ganzen ist. Die Kraftquelle. Die Quelle der Liebe, der Vergebung. Das ist nämlich Jesus Christus. Er macht diesen Teig, weil er weiß, es ist Schabbat. Und es war ein Verstoß gegen das Schabbatgebot. Wie unsinnig das auch immer uns vorkommen mag, aber es war so. Und er weiß, was daraus entsteht. Und ich finde es dann so spannend, ne? Und dann nochmal, ne? Dieses auch hier, Jesus heilt, wir verstehen oft nicht, wie Jesus handelt. Und wisst ihr was, das müssen wir auch gar nicht, weil er weiß, warum er so handelt. Ganz individuell, so wie wir es brauchen, nicht wie wir es uns wünschen. Und dann nochmal, ne? Halte dich nicht mit dem Warum auf, sondern Gott verherrlichen in der Not. Wir sind manchmal viel zu sehr beschäftigt mit diesem Warum, wieso, weshalb. Wir können da stundenlang drüber nachsinnieren. Ich bleibe mal bei dem Punkt, weil mir das wichtig ist. Weil man in solchen Punkten auch gefangen werden kann. Und versteht mich bitte nicht falsch, diese Frage gehört dazu, auch zum Prozess, um manche Sachen aufzuarbeiten. Ich will das gar nicht abtun, wenn jemand im Leid ist, zu sagen, frag ja nicht nach dem Warum und frag ja nicht. Das ist nicht die Seelsorge, die Jesus betrieben hat. Der hat sich die Dinge auch erst angehört. Die Frage ist, ob wir in dieser Situation stecken bleiben, ob das unser Leben lang bestimmend ist oder ob wir auf ihn schauen. Und wie verherrlichen wir Gott in der Not? Das ist ja ganz praktisch. Ne? Es fängt an, vertraue ihm. Auch wenn es ganz umkämpft ist. Und ich bleibe dabei, am Ende ist es immer ein kindliches Vertrauen. Kein wissendes, theologisches Vertrauen. Keine Allmächtigkeit, so ja, ich weiß, was der Herr tut. Nee, das weiß ich oft nicht. Ich weiß, was er versprochen hat, was wie er zu mir steht und was aussteht, wenn ich an ihn glaube. Das wird ja dann in einer Woche das Thema sein, Offenbarung 21. Das ist ja die Jahreslosung. Ich mache alles neu. Da wird alles richtig gut. Aber der Punkt ist, ich halte mich an ihm fest, vertraue ihm, ne? Dann auch bleibe im Wort. Ich weiß, es ist so schwer, an Gottes Wort festzuhalten in diesen umkämpften Zeiten, wo ich persönlich einfach in der Not bin. Aber genau das ist es doch, wo Gott uns einlädt, sagt, ich weiß, du kannst es gerade nicht, aber ich mach's mit dir gemeinsam. Und auch hier wieder in dieser Not, Gott hat ja eine unglaubliche Liebe und Barmherzigkeit. Gott erträgt und er hat vieles mehr ertragen für uns. Und dann werde nicht bitter. Bitterkeit ist in der Bibel keine gute Sache. Bitter ist, wenn wir zum Beispiel zynisch werden. Was soll da schon Gutes kommen? Aus Nazareth, hat mal einer seiner Jünger gesagt. Schon ein bisschen zynisch. Was soll da schon Gutes passieren? Was soll Gott mir Gutes tun? Und es verschiebt sich das Bild. Wir sind ja gerade bei diesem Sehen wir klar. Und in dieser Not, in dieser, ich nenne es jetzt auch mal geistlichen Blindheit, sehen wir oft nicht, wie Jesus wirklich ist. Und dann natürlich ne, Liebe bleiben. Und am Ende, bin ich auch ehrlich, ist es dann oft auch einfach nur Gehorsam. Kein Fühlen, kein Verstehen, sondern ich bleibe bei Gott. Und das ist es. Wir halten uns oft mit vielen Fragen auf, aber wir wollen da dabei bleiben. Und ich kann diese Liebe, das ist das, was er uns schenkt. Und er macht das ja auch in uns. Und dann finde ich so spannend, man hätte sich ja eigentlich jetzt freuen können. Blindgeborener sieht wieder, Halleluja. Aber so funktioniert der Mensch nicht. Ich bin immer fasziniert, der Mensch, Adam und Eva waren im perfekten Zustand mit Gott, aber es hat nicht funktioniert. Da war dieser eine Baum, alles konnte man haben, aber der eine Baum, da muss ich futtern davon, obwohl ich es nicht soll. Und so war es, wie Gott es wollte, aber der Mensch wollte das nicht am Ende. Und dann kommt es zu diesem Verhör. Der Blindgeborene ist in diesem Verhör, sehr demütig. Er sagt mal, ich weiß es nicht, das weiß ich nicht, Herr, wer ist es? Das sagt er dann später zu Jesus. Er sagt oft, ich weiß es gar nicht. Das ist keine theologische Diskussion. Aber man kann zusammenfassen, er bleibt ganz unten und sagt, ich weiß nicht, wieso und weshalb. Entschuldigung. Und dann auch, wie gehen wir mit Fragen des Glaubens um? Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir, und das ist auch was Gutes, Kontakt mit Menschen haben dürfen und müssen, die Jesus nicht kennen. Aber wir kommen nicht als die theologischen Meister, die auf alles einen Bibelvers haben, sondern wir kommen dir als die Liebenden sehr demütig, die sagen, ich weiß es nicht, ich kann ja auch nicht jede Frage beantworten, aber ich weiß, dass Jesus dich unglaublich liebt. Und das ist unsere einzige Botschaft. Und ich weiß, wenn du diese Liebe annimmst, bist du gerettet und kommst nicht in die Hölle, sondern hast das ewige Leben, wo alles gut sein wird. Und das ist diese Demut. Und auch mit uns, wir gehen mit den Fragen des Glaubens um. Der Blinde, ich muss übrigens an einer Sache muss ich mal ganz praktisch werden, der hat ja das erste Mal gesehen jetzt. Und dann wird er, vielen Dank, Thomas. Ich nehme meinen Schluck. Der Blindgeborene hat das erste Mal überhaupt gesehen. Für ihn muss es ja unglaublich faszinierend gewesen sein, wo er überall jetzt hingeschleppt wird. Du bist jetzt übrigens im Tempel. Wow, du bist da, die Pharisäer. Ach, so sieht der aus. Ich habe es mir gedacht. Nein, aber das sind ja tolle Sachen, die er plötzlich erlebt hat. Und er bleibt trotzdem demütig. Und auch für uns die Frage, wie sind wir im Glauben? Wir machen es immer in der Abhängigkeit zu ihm, zu Jesus, immer in der Abhängigkeit zum Wort. Weil letztendlich darum geht es. Und der Vorwurf, ich habe es schon angesprochen, war Verstoß gegen den Sabbat. Jesus hatte den Teig geknetet. Jesus hatte jede Möglichkeit, aber er hat es ganz bewusst drauf angelegt. Das macht übrigens Johannes 5 meiner Meinung nach auch. Da legt er es drauf an, weil der eine sein Bett getragen hat. Das durfte man nämlich nicht am Sabbat. Und Jesus ging auch immer bewusst in die Konfrontation mit den Pharisäern, aber nicht, um sie zu verprellen, um sie zu gewinnen. Er hat nur sehr deutliche Worte an sie, weil er einen ganz anderen Anspruch an sie hatte. Weil er sagt, ihr kennt die Schriften, ihr wisst, was ich tue. Und dann erkennt ihr es nicht, weil ihr es nicht wollt. Ihr wollt nicht sehen. Aber vielleicht ist dir auch schon mal ein Haufen Unsinn begegnet im Thema Jesus heutzutage. Ich finde es immer wieder spannend. Ich sage es jedes Jahr, aber ich finde es so interessant, was für Dokumentationen über Jesus gibt. Jesus von Nazareth an Weihnachten. Vom Spiegel, von sonstigen. Jesus, der Mensch, Revolution, alles mögliche. Natürlich nicht der Sohn Gottes, das ist ja unmöglich. Aber das finde ich immer wieder für eine spannende Sache, wo ich immer denke, warum vergreift ihr euch dran, wenn ihr doch nicht dran glauben könnt oder wollt? Warum ist es so wichtig, andere zu überzeugen, dass es dumm ist, an Gott zu glauben? Weil wenn es ihn nicht gibt, warum muss ich dann so einen Artikel drüber schreiben? Das ist nur die Seitenanzahl von der Vertikale her. Ja? Und dann ist das alles immer ganz wichtig und wissenschaftlich. Und manchmal ist es so ein großer Unsinn, der intellektuell daherkommt, erhaben. Und wurde ja automatisch auch von der Sprachweise suggeriert wird, wenn du das so siehst, bist du eigentlich schon blöd. Nur der schlaue Mensch erkennt. Was für ein Unsinn. Und dann geht es dann weiter. Und dann wird dieses Gespräch geführt. Aber das war Grund zur Anklage. Aber wisst ihr was? Bei allem Hintergrund, Jesus hat es gewusst. Jesus wusste, dass das passiert. Und Jesus hat es auch gewollt. Weil in dem Prozess, wo der Blindgeborene ist und jetzt sehnt, sieht er nämlich immer mehr, wer Jesus ist. Ein Mensch, ein Prophet. Und dann kommt das Spannende, wo er sagt, der Blindgeborene stellt dem ganzen Unsinn seine Erfahrung gegen die Anklage. Meine Erfahrung mit Jesus gegen die Meinungen der Welt setzen. Was hast du mit Jesus erlebt? Das kann dir keiner nehmen. Wie hast du Jesus erkannt? Wir können uns natürlich theologisch streiten, Bibelverse zitieren, das ist nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Aber wie sind deine Erfahrungen mit Jesus? Und der Blindgeborene sagt eins, der hat mich geheilt. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber er hat mich geheilt. Sowas kann kein Sünder machen. Das ist einfach eine ganz klare Entscheidung, das zu interpretieren, was Jesus getan hat. Eine ganz klare Erfahrung mit ihm. Und auch für uns, stell diese Erfahrung, die du mit Gott machst, all dem, ja, dem, wo wir nicht mehr klar Jesus sehen gegenüber, da, wo unser Blick vielleicht auch getrübt ist, aufgrund eines Leides, aufgrund einer Situation. Und dann erinnere dich zurück, wie ist denn Jesus? Wie habe ich ihn erkannt? Was hat er schon in meinem Leben getan? Wie groß ist er? Und das macht der Blindgeborene. Und dann dieses, ihr habt den Christus so nicht kennengelernt. Ich glaube, dass gerade in Fragen des Leides unser Blick absolut unscharf wird auf Jesus. Und dann schreibt Paulus, das finde ich so toll im Epheserbrief, ich mag diesen Satz sehr, so habt ihr Christus nicht kennengelernt. Übrigens auch von der anderen Seite her, wenn ein Gebot nach dem anderen kommt, du musst dies, du musst das, und die Gebote drücken den Glauben aus, aber sie stellen ihn nicht her, bitte auch da. Und dann musst du dies tun, musst du das tun, sagt er, so habt ihr Christus nicht kennengelernt, lasst uns nachlesen, wie Jesus das gemacht hat. Abgeholt, eingeladen, aber vor allem geliebt. Und auch hier wieder, was ist Jesus? Retter, Erlöser, er ist Liebender und vieles andere. Und darin immer wieder, ich möchte mal sagen, eine gute Erinnerungskultur in unserem geistlichen Leben zu haben, wie ist Jesus wirklich? Und wie beurteile ich diese Situation? Mit dem klaren Blick auf Jesus oder mit der, ich nenne es mal Brille als Brillenträger, darf ich das? Ich diskriminiere da niemand. Mit dem Blick des Leides, mit der Brille des Leides, mit der Brille der Probleme, der Brille der Sorgen. Und dann spricht Jesus mit ihm und sie begegnen sich wieder und dann geht es weiter und dann stellt er diese unglaubliche Frage. Nach der ganzen Diskussion, eben, da gibt es natürlich noch vieles dazu zu sagen, was da ausgetauscht wird, aber es würde den Rahmen sprengen, auch wenn ihr Urlaub habt, ich will eure Gutmütigkeit nicht überstrapazieren, sagt, als in der Begegnung ist, findet Jesus ihn wieder. Jesus hört, dass er rausgeworfen ist. Auch bitte nochmal zum historischen Kontext, er wird aus der Synagoge geworfen. Das war keine Kleinigkeit. Wenn ihr sagt, wenn er mich jetzt rausschmeißt, ist das schon eine größere Sache für mich. Aber wenn du jetzt hier aus der Gemeinde geschmissen wirst, sagst du, gehe ich eine andere. Und die nehmen mich dankend auf und sind furchtbar stolz auf den Wachstum, den sie haben. Aber das Ding ist, wenn du damals aus der Synagoge geworfen worden bist, bist du aus deinem sozialen Leben geworfen worden. Du wurdest gemieden, du warst eigentlich auch für die Familie tot. Mit dir hat keiner mehr Geschäfte gemacht. Keiner wollte mit dir was zu tun haben. Und mal ganz nebenbei, du hast deine ganze Sozialversicherung verloren und deine Rente. Das wurde nämlich, lief alles über die Synagoge. Gibt es einige Bibeltexte auch dazu, es hat alles die Synagoge. Du hast alles verloren, wenn du aus der Synagoge geworfen worden bist. Also auch für uns, die ersten Juden, das sind ja erstmal nur Juden, die zum Glauben kommen, haben vieles verloren, wenn sie aus der Synagoge raus waren. Das war mehr als nur, ich wechsle eine Gemeinde. Und dann ist er da raus und Jesus hört das und findet ihn, sich in der Not finden lassen. Aber da ist jemand, der ist auf der Suche. Wir haben es an Weihnachten, Lukas 19, Vers 10. Ich bin gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und dann stellt er diese Frage, glaubst du an den Sohn des Menschen? Glaubst du? Glaubst du mir? Und wir waren bei diesem verklärenden, unscharfen Blick, den wir manchmal haben. Und vielleicht ist es gerade so. Vielleicht ist es gerade so, dass wir nicht klar Jesus sehen können. ich möchte sogar erweitern, manchmal auch nicht wollen. Weil dann wäre vielleicht die Frage, wie sieht es aus mit dem Thema Vergebung? Wie sieht es aus mit dem Thema Barmherzigkeit? Aber diese eine Frage, die steht mal im Raum. Glaubst du an den Sohn des Menschen? Das ist jetzt für die, die es noch nicht gehört haben, vielleicht auch noch nicht gemacht haben, herzliche Einladung. Und jetzt für unsere Fortgeschrittenen auch mal zu fragen, glaubst du hier und jetzt, dass Jesus Gott ist, dein Herr und Erlöser, und dass er das alles in der Hand hat und weiß, was er tut, was er will? Glaubst du das? Und das ist einfach nur die eine Frage. Das ist nicht, was hast du alles erkannt, was kannst du alles leisten, wie produktiv bist du in dieser Welt, wie genial ist dein Glaube, wie intensiv dein Bibelstudium. Das steht da nirgendwo in der Bibel, dass diese Frage irgendwo mal gestellt wurde. Sondern es ist diese eine Frage, glaubst du und vertraust du mir? Und dann kommt's ja, ne? Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Er sagt, ich weiß, wen ich da erkannt habe, weil er das erste Mal trotz seiner Blindheit klar sieht, dass das sein Retter und Erlöser ist. Und auch nochmal für uns, klarer Blick auf Jesus. Es geht noch weiter, die Geschichte ist ja da am Ende, noch nicht am Ende, sondern geht es weiter, ne, wo Jesus dann sagt, zum Gericht bin ich gekommen. Wo er sagt, ja, es wird das Gericht geben. Aber er ist gekommen, ne, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blinden werden. Das ist natürlich eine messianische Verheißung, dass die Blinde sehen werden. Und spätestens da hätte es klingeln müssen. Aber er sagt auch, dass die Sehenden, die meinen, sie hätten es, sie wüssten, wie die Welt tickt, wie es funktioniert, werden es nicht sehen und erkennen. Es hat viel mit Hochmut auch zu tun. Ich habe es im Griff, ich habe die Kontrolle, ich brauche dich nicht, Gott. Und dann stellen sie die Frage, sind wir blind? Ich finde die Frage gar nicht so schlecht, ich möchte es auch gar nicht so negativ behaften, ne? Weil sie doch dann sich hinterfragen, vielleicht sind wir die Blinden, ne? Sind wir es? Und wir wissen auch aus Apostelgeschichte, auch hier bitte, wir müssen da im Kontext bleiben, es kamen viele Schriftgelehrte und Pharisäer zum Glauben. Und vielleicht war das einer der Eckpfeiler. Wir tun immer so, als ob das die Gruppe der ewige Feind war, das war es nicht. Nach Jesus' Tod und Auferstehung in Apostelgeschichte kamen viele der Schriftgelehrten zum Glauben, weil sie erkannt haben, wer Jesus ist. Und ich habe am Anfang diese Frage gestellt, ne? Es ist nicht notwendig, hier immer alles klar zu sehen. Es ist nur notwendig, den klaren Blick auf Jesus zu haben. Und das ist das, worum es letztendlich geht. Ich werde nicht alles verstehen. Ich kriege nicht alles zusammen. Aber mein Wunsch ist, dass ich in dieser Beziehung bin, dass ich immer einen klaren Blick auf Jesus habe. Dass ich immer sehe. Also nochmal, ne, es ist nicht notwendig, hier alles klar zu sehen, sondern dass wir einen klaren Blick auf Jesus haben. Dass wir klar sind, wer ist Jesus? Mein Erlöser, mein Retter, Liebender. Ich meine, das könnten wir ja endlos weitermachen. Der König der Könige. Und darum geht's letztendlich. Wir versuchen immer, Schärfe wieder einzustellen. Ich bleibe mal beim Mikroskop und so weiter, bei manchen Dingen, die hier passieren, und merken, das wird überhaupt nicht scharf. Das funktioniert gar nicht. Weil ich es nicht verstehe, weil ich es nicht unter die Füße bekomme. Und dann ist da jemand, da braucht es gar nicht viel, nur ein kleines Rädchen und ich sehe klar und scharf, wer Jesus ist. Und er ist unveränderlich. Und auch jetzt nochmal, wo sehen wir gerade nicht richtig? Wo sind wir vielleicht teilweise sogar richtig blind in unserem Leben für manche Dinge? Und wo haben wir einen klaren Blick auf Jesus? Und weiß nicht, ob ihr am Mittwoch kommt, herzliche Einladung, aber vielleicht auch in das neue Jahr zu gehen mit dem klaren Blick auf Jesus. Und es vielleicht auch, was ich unscharf sehe, hinter mir zu lassen. Und so möchte ich es dann am Ende auch nochmal zusammenfassen. Ne? Gott verherrlichen in der Not. Das ist das, um was es Jesus ging. Es ging ihm nicht darum, dass man irgendwas erörtert oder sonst irgendwas. Weil wir die Wege Gottes eh nicht erkennen. Es ging darum, dass er sagt, verherrlicht Gott. Und das, was da passiert ist, ist zur Verherrlichung Gottes. Ganz, ganz schwieriges Thema, wenn man ganz tief im Leid ist. Da mache ich mir auch nichts vor. Aber das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was in der Situation zählt. Und das ist eigentlich auch simpel. Es geht dabei gar nicht, dass man den Menschen mimt, der übers Wasser gehen kann, sondern den Menschen, der einfach einen kindlichen Glauben an seinen Erlöser und Retter hat. In aller Trauer, in aller Wut, unter allen Tränen. Also bitte, auch keine falsche Frömmigkeit vormachen. Das war auch nicht Jesus' Art. Er hat auch geweint, wenn es ihm danach war. Bleib demütig. Das können wir von dem Blindgeborenen lernen. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß, was er getan hat. Ne? Weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber er hat mich geheilt. Und da ist eigentlich schon die Antwort klar, ne? Das wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn er ein Sünder gewesen wäre, wenn es ein bisschen, das wussten die ja auch, die Pharisäer. Denen war das auch klar. Sie wollten nur nicht. Das ist die Entscheidung, ne? Und stell deine Erfahrungen mit Jesus allem anderen gegenüber. Was hast du mit deinem Gott erlebt? Was hast du erlebt in tiefster Not? Die Errettung, die Erinnerung daran, als du erkannt hast, dass er dein Erlöser und Retter ist. Stell dem immer wieder deine Erfahrung gegenüber, gegen all die bösen Stimmen. Manchmal auch die bösen Stimmen in uns, die sagen, nee, das ist nicht so. Und dann hab ein klares Bekenntnis, wo er sagt, ich glaube, Herr. Ist jetzt auch kein Glaubensbekenntnis über 27 Seiten. Ich glaube, weil und das, sondern ich glaube, Herr. Und ich möchte euch Mut machen. Wie schon gesagt, vielleicht sieht man sich am Mittwoch, freue mich sehr. Aber in dieses neue Jahr auch zu gehen mit dem klaren Blick auf Jesus, auch wenn vieles vielleicht jetzt unklar ist, unscharf. Jesus ist klar. Und Jesus ist klar in seinen Verheißungen an dich. Und er geht mit dir in dieses neue Jahr. Ich möchte euch da einfach einladen. Und ein Gedanke noch, als ich den Text gelesen habe. Alles das ist passiert für einen Mann, wo man glaubte, er lebt in Sünde und ist deswegen blind. Was für ein Aufwand, gell? Diskussion mit den Pharisäern, die Jünger, wer die Diskussion und so weiter, hin und her, Verhör, Rauschmiss aus der Synagoge. Was für ein unglaublicher Liebesaufwand von Jesus Christus für einen Mann, der dort saß, blind geboren war, wo alle sagten, der hat ja gesündigt. Also im Prinzip selber schuld, dass du da sitzt. So ist Jesus. Klarer Blick auf ihn. Ich möchte zum Abschluss beten.